Podcast Samstag bei Hallo Meinung. Ab sofort jeden Samstag auf all unseren Kanälen. Der Podcast Samstag mit Peter Weber.
Liebe Zuhörer, herzlich willkommen. Wir begrüßen heute zu unserem Podcast Dr. Hans-Georg Maaßen, den ehemaligen Verfassungsschutzpräsidenten, jetzigen Vorsitzenden der Werteunion. Dr. Maaßen, herzlich willkommen bei Hallo Meinung.
Guten Tag, Herr Weber.
Ja, aufregende Zeiten. Friedrich Merz, der CDU-Vorsitzende, brächte im Sommerinterview vor und sagte, eine Zusammenarbeit mit der AfD auf kommunaler Ebene ist sicherlich gegeben und er hat dem nicht widersprochen. Nach kurzer Zeit ist er umgefallen. Ist Herr Merz als Parteivorsitzender in dieser Funktion noch zu halten?
Ich glaube, dass Herr Merz jetzt sehr angeschlagen ist. Wir alle in der Werteunion sind sehr enttäuscht von ihm. Wir hatten ihn unterstützt bei der Mitgliederbefragung zur Wahl des Vorsitzenden der CDU. Ich denke, es ist auch darauf zurückzuführen, dass er gewählt wurde, weil wir ihn unterstützt hatten. Aber er ist den klassischen merkelianerischen Kurs gegangen, einen Linkskurs in der CDU und hat all die Merkelianer und Laschet-Leute weiter auf den Posten gelassen. Und als Merz jetzt sich im Sommerinterview zur AfD äußerte und in dem Interview letztendlich zum Ausdruck brachte, dass eine Zusammenarbeit auf kommunaler Ebene möglich ist, sind die Leute, die eigentlich seine Feinde waren, aber die er auf dem Posten gelassen hatte, aus Bundesvorstand und aus der Partei ihm in den Rücken gefallen. Und so etwas, glaube ich, hat es noch nie gegeben, dass eigentlich der Parteivorsitzende von den eigenen Kollegen aus der Parteiführung den Medien zum Fraß vorgeworfen wurde, die ihn im Grunde genommen hier massakriert hatten. Also die Autorität von Merz ist zumindest schwer beschädigt, wenn er überhaupt noch über Autorität verfügt, was ich jetzt eigentlich bezweifle. Er wird hier keine eigenen Akzente setzen, wenn sie nicht abgestimmt sind mit diesem Herrn Tobias Hans und all den anderen Linken in der CDU, die jetzt die Messer gewetzt hatten und auf ihn zugestürmt sind. Er wird nicht mehr in der Lage sein, hier politische Veränderungen gegen die politischen Linken in seiner Parteiführung durchzusetzen. Und für mich ist er insoweit ein Parteichef auf Abruf. Ich kann mir nicht vorstellen, dass nach diesem Erfolg, den die Linken jetzt in der eigenen Partei gegen Merz erzielt haben, sie locker lassen werden. Er ist weitwund geschossen und wird sich davon auch nicht mehr erholen können.
Nun hatten Sie den Namen Tobias Hans erwähnt. Er war ja seinerzeit angetreten, Ministerpräsident im Saarland zu werden und hat das schlechteste Ergebnis für die CDU seit 1955 eingefahren. Ist das ein weiterer Indikator, dass selbst schwache Personen, Parteimitglieder, die jetzt an die Öffentlichkeit gehen, den Mund aufmachen? Denn normalerweise sollte ja dieser Misserfolg eigentlich dazu geführt haben, dass man sagt, ich halte den Mund. Ist das ein weiterer Indikator dafür, dass diese Partei an Zerrissenheit nicht zu übertreffen ist?
Diese Partei ist zerrissen und die Partei ist im festen Griff der politischen Linken in der Partei, wo ich mir bei einigen Personen auch die Frage stelle, warum sind sie eigentlich nicht zu den Grünen oder zur SPD gegangen? Aber die dominieren die Partei, die haben sich jetzt teilweise im Hintergrund gehalten in dieser Merz-Affäre und eher Leute nach vorne geschickt wie Tobias Hans, die in der Partei eigentlich nichts mehr zu sagen haben. Also Leute aus der 10. Reihe, die früher mal bekannt waren, haben sie vorgeschickt. Ein Mann, der bei dieser Wahl kläglich versagt hat, der im Grunde genommen auch im beruflich-politischen Leben nichts auf der Habenseite hat. So einer ist, glaube ich, vorgeschickt worden, um Merz zu demontieren. Die anderen lächeln im Hintergrund, weil er und andere das Geschäft für sie besorgt hat. Und das zeigt die Schwäche von Merz, denn wer hat sich denn noch für ihn geäußert? Wer hat ihn in Schutz genommen? Es war letztendlich ein Kampf gewesen, Merz gegen ja die gesamte Parteiführung, die sich dann vertreten ließ durch Personen wie Tobias Hans oder Ruprecht Polenz oder andere Leute, die im Grunde in der Partei nichts zu sagen haben.
Umfragen sind keine Wahlergebnisse. Nichtsdestotrotz haben wir in Mitteldeutschland es mit der AfD zu tun, über 30%. Der Gesamttrend in Deutschland liegt bei 22%. Nehmen wir die CDU-CSU, nehmen wir die Schwesterpartei differenziert aus der Betrachtung heraus, dann liegt die CDU bei 20 oder 21%. Nun spricht innerhalb der CDU Marco Wanderwitz von einem Verbotsverfahren. Ist es eine Selbstüberschätzung und ist es eine Form der Verabschiedung der Realbetrachtungsweise dessen, was in dem Land los ist?
Ich glaube, Herr Wanderwitz, auch den Mann darf man nicht mehr wirklich ernst nehmen. Tut so, als ob ein Verbotsverfahren so eine Frage ist, wollen wir hier mal nach rechts abbiegen oder nach links abbiegen? Oder wollen wir vielleicht bei dem Gesetzentwurf ein früheres Inkrafttreten oder späteres Inkrafttreten? Er verkennt völlig, dass es nicht im Belieben der Politik steht, hier einen Verbotsantrag zu stellen. Gott sei Dank steht es nicht im Belieben der Politik. Wenn es nämlich nach den Wanderwitzen in Deutschland ginge, wäre mit Sicherheit die AfD schon längst verboten, wäre wahrscheinlich ich auch schon verboten. Man hätte mir die Staatsangehörigkeit schon entzogen oder mich in den Knast geschickt, wenn es nach diesen Leuten ginge. Aber Gott sei Dank geht es nicht nach diesen Wanderwitzen, sondern es geht immer noch, zumindest in einem Teil nach Recht und Gesetz. Und die Voraussetzungen für ein Verbotsverfahren sind sehr hoch, aus guten Gründen sehr hoch. Das Verbotsverfahren soll nicht dazu dienen, dass sich Parteien ihrer Konkurrenz entledigen können. Und so sieht es ja aus bei der Aussage von Herrn Wanderwitz. Wenn wir nicht durch eine vernünftige Politik es schaffen, die AfD in den Meinungsumfragen zu kleiner zu machen, dann muss ein Verbot her. Das ist nicht die Alternative, aber es zeigt im Grunde genommen das ganze Denken. Wenn man nicht bereit ist, eine gute Politik zu machen, eine gute Oppositionspolitik, dann muss man auch extra legal herangehen und Konkurrenz aus dem Weg schaffen. Aber Gott sei Dank wird die Justiz dem einen Riegel vorschieben.
Nun erleben wir die Basis, die anders denkt als die Funktionäre. Meine Frage, wir erleben Telefonumfragen ganz neuester Natur. Dort wird gefragt, das war im NTV, soll die Union mit der AfD kooperieren? 77% sagen ja, 23% sagen nein. Je höher wir in der CDU schauen, desto mehr wird in der Funktionärsebene die Dämonisierung der AfD sichtbar. Teilen Sie diese Ansicht?
Wissen Sie, die Funktionärsebene tut so, als ob ein Beschluss eines Bundesparteitages nicht nur das Grundgesetz wäre, sondern eine Regel wäre mit der Ewigkeitsgarantie. Ja, Ewigkeitsgarantie. Es wird wie eine Monstranz hochgehalten. Der Beschluss über die Nichtzusammenarbeit mit der AfD. Ich kann nur sagen, nein. Der Beschluss kann jederzeit aufgehoben werden, wenn der Parteitag dies beschließt. Und das ist nicht mehr im Belieben, steht das von Herrn Merz und der Partei für seinen Parteitag entscheidet es. Und wenn die überwiegende Zahl der Delegierten und der Mitglieder der Auffassung ist, der Beschluss wird aufgehoben hinsichtlich der AfD, wird er aufgehoben. Und dann kann Herr Merz wirklich herumtanzen und brüllen, weil es ihm nicht passt. Aber er hat das einfach zu akzeptieren. Seine Brandmauer ist seine Brandmauer und entspricht nicht dem Beschluss des Parteitages. Und der Parteitag kann jederzeit diesen Beschluss wieder aufheben. Er ist nicht ewig und für ihn gilt nicht die Ewigkeitsgarantie des Grundgesetzes. Und wenn es Herrn Merz nicht passt, muss er halt zurücktreten.
Herr Maaßen, die Ampelkoalition ist eine Herausforderung, deren Handlungsweisen. Zum anderen liegen eine Reihe von neuesten Nachrichten vor mir. Wir haben wieder eine Flüchtlingskrise. Circa 170.000 Menschen haben einen Asylantrag gestellt bis zum 30.06. Die meisten haben keine Anerkennung. Die wenigsten werden abgeschoben. IWF verschärft Negativprognose für Deutschland. Deutschland ist im G7-Bereich das einzigste Land mit einer Negativprognose, 0,3% Wachstum. Wir sehen, dass Langstreckenwaffen, darüber werden wir noch sprechen, an die Ukraine geliefert werden, Marschflugkörper, die die Krim bombardieren sollen. Macht die CDU eigentlich noch Geschäft für den Bürger, für den Souverän in diesem Land? Ich schließe die CSU ein. Auch ein Herr Söder äußert sich ja immer sehr abträglich hier, was eigentlich das Wohl der Menschen, des Souveräns angeht. Macht die CDU noch Geschäft für den Souverän hier in dem Land?
Also ich wollte das Gespräch nicht hier auf die CDU und CSU beschränken. Beide Parteien regieren nicht. Und ich sage mal, ich bin hier nicht der Verteidiger der CDU. Da müssen Sie schon Herrn Lindemann mal fragen, wie die CDU tickt. Was ich nur sagen kann, ist, die wirtschaftliche und politische Entwicklung in diesem Land sind natürlich zu einem guten Teil auf 16 Jahre, wie Herr Seehofer mal richtig sagte, Herrschaft des Unrechts von Frau Merkel zurückzuführen. Und zu einem Teil jetzt hier auch diese verheerende Politik des Kabinetts des Grauens von Herrn Scholz zurückzuführen. Und ich sehe nicht, dass sich die Entwicklung hier ändert. Das muss man einfach realistisch sehen. Diese Entwicklung wird wahrscheinlich nicht in den nächsten Monaten, im nächsten Jahr noch weiter verschärfen. Die Rezession, die Verarmung der Bevölkerung. Heute habe ich gelesen, dass die Lebenserwartung bei Männern und Frauen in Deutschland wieder deutlich zurückgegangen ist. All das ist natürlich auch das Ergebnis dieser verheerenden Politik, muss man sagen. Aber ich merke bei meinen Gesprächen mit den Bürgern, wie letzte Woche in Südbayern, bei meinen Vorträgen, wo ich viele Gespräche führte, die Menschen werden wach. Im Osten werden die Leute früher wach als im Westen. Die Sonne geht da früher auf, aber irgendwann im Westen, in Düsseldorf, in Köln, in Frankfurt, begreift man auch, was diese Politik hier für dieses Land anrichtet und dass diese Leute weggewählt werden müssen.
Ich hatte eingangs meiner Frage die Ampel erwähnt und dass sie eine desaströse Politik betreibt. Herr Maaßen, Sie waren Verfassungsschutzpräsident. Wir erleben jetzt, dass in Thüringen der Herr Kramer, Verfassungsschutzpräsident Thüringen, wir erleben den Nachfolger Ihres Amtes, Thomas Haldenwang, dass Sie vehement sich in Parteipolitik mit einmischen und da sagen, Thomas Haldenwang sagte, wir müssen die Ergebnisse, die Umfragen, die die AfD betreffen, mit Sorge betrachten. Geht der Verfassungsschutz über seinen Bereich dessen, was seine Kompetenz und seine eigentlichen Aufgaben ist, darüber hatten wir schon oft gesprochen, geht der weit darüber hinaus?
Also ich bin der festen Überzeugung, der Verfassungsschutz als ein Geheimdienst sollte sich aus der Parteipolitik raushalten. Deswegen hatte ich 2013 auch die Partei Die Linke nicht mehr beobachtet, nicht weil sie plötzlich hier zu treu zu unserer Verfassung steht und die freiheitlich-demokratische Grundordnung will. Nein, sie war weiterhin extremistisch, aber in keinem anderen Land der Welt, der westlichen Welt jedenfalls, mit Ausnahme noch von Österreich, beobachtet der Verfassungsschutz Parteien. Das muss aufhören. Es ist nicht Aufgabe des Verfassungsschutzes, der Teil einer Regierung ist und damit einer Partei untersteht, die jedenfalls den Minister stellt. Es ist nicht Aufgabe des Verfassungsschutzes, hier in den politischen Diskurs einzugreifen.
Lassen Sie uns zur Ukraine kommen, zu Präsident Zelensky. Wir erleben, dass seitens der NATO längst rote Linien überschritten worden sind. Es sollten keine Kampfflugzeuge geliefert werden, F-16 werden geliefert. Die geächtete Streumunition, Streubomben werden geliefert. Russland, China und die USA haben dieses Abkommen nicht unterschrieben. Wir erleben, dass Großbritannien und Frankreich Marschflugkörper liefert. Damit wird bereits die Krim angegriffen. Haben Sie Sorgen, dass diese Eskalationsspirale sich immer weiter dreht und sie nicht mehr beherrschbar ist?
Ja, diese Sorge habe ich. Ich sage, aus meiner Sicht der einzige Hoffnungsschimmer sind die Präsidentschaftswahlen in den USA im nächsten Jahr, dass Biden mit seinen Leuten endlich weggewählt wird, dass dieser Mann, der für all dieses Unglück in der Ukraine Mitverantwortung trägt, dass er aus der Politik verschwindet und dass die USA eine wirkliche, realistische Friedenspolitik betreiben und nicht verhindern, dass Waffenstillstandsgespräche und Friedensgespräche stattfinden. Das ist für mich einfach die Hoffnung und die Erwartung. Bis dahin gehe ich davon aus, dass der Westen, auch Deutschland, weiterhin alles tut, um den Krieg zu befeuern. Und da kann es durchaus sein, dass Russland dann die rote Linie überschreitet und dass es zu einer heißen Konfrontation zwischen der NATO und Russland kommen wird, wo wir dann wahrscheinlich zum dritten Mal innerhalb von gut 100 Jahren Austragungsort eines Krieges sein werden.
Austragungsort eines Krieges mit einem Ausmaß sicherlich verheerender Größenordnung. Wenn Sie uns sich die Ampel anschauen, wenn Sie die Oppositions anschauen, CDU, CSU, erkennen Sie dort nach außen hin Maßnahmen, die zumindest mal eine Einschränkung der Maßnahmen der Waffenlieferung zum einen und dass man mal einen Waffenstillstand andenkt. Erkennen Sie da Bemühungen, die auch medial wirksam sind?
Nein, Herr Weber, diese Bemühungen sehe ich leider nicht. Ich sehe den Auftrag bei der Chefdiplomatin Deutschlands, bei der Außenministerin, ihren Auftrag darin, Gespräche zu führen, zu verhandeln, zu vermitteln. Das ist Diplomatie, das ist deren Auftrag. Mein Eindruck ist, sie geriert sich, sie benimmt sich eher wie eine Kriegsministerin und schüttet immer mehr Öl ins Feuer, verweigert sich Gesprächen, ist nicht bereit zu vermitteln. Gerade Vermittlung und Gespräche sind in der Zeit ganz, ganz entscheidend, damit es in der Ukraine zu einem Waffenstillstand und dann auch zu einem Frieden kommt. Es ist nicht nur im Interesse der Menschen in der Ukraine, sondern natürlich im nationalen deutschen Interesse, dass da die Waffen schweigen, weil wir sind aus meiner Sicht mit Hauptleidtragender dieses Krieges. Wir bluten finanziell, wir bluten ökonomisch, wir bluten politisch aus. Und das ist eine Folge dieses verrückten Krieges, wo auch die deutschen Diplomaten Fehler gemacht hatten im Vorfeld des Krieges. Dieser Krieg hätte mit Sicherheit verhindert werden können, wenn diejenigen, die gut bezahlt werden für Friedensarbeit, für Diplomatie, ihre Aufträge und ihre Arbeit richtig gemacht hätten.
Der ukrainische Präsident Zelensky erlebt einen Hype. Er ist bei jeder Konferenz zu sehen, ob das UN ist, ob das Brüssel, ob das beim Papst. Wir erleben einen Hype auf diesen Präsidenten. Die Ukraine zählt weiterhin zu einem der korruptesten Länder dieser Welt. Präsident Zelensky war noch bis letztes Jahr, es ging um die Pandora Papers. Und hier, liebe Zuhörer, das sind Offshore-Gesellschaften in Steueroasen, wo Gelder versteckt werden. Dort ist in der Welt berichtet worden, 41 Millionen sind mal aufgedeckt worden von Präsident Zelensky. Die hat er sicherlich nicht mit seiner Schauspielerei verdient. Es wird nicht weiter verfolgt. Die Süddeutsche und die Welt am Sonntag hatten geschrieben, korrupt wie eh und je noch 2021. Die Nachrichtenlage hat sich um 180, nicht um 380 Grad, wie Frau Baerbock sagen würde, um 180 Grad gedreht. Warum wird der seitens der Presse und von der Politik eigentlich in Ruhe gelassen und kann schalten und walten, wie er will?
Naja, er ist die Marionette des Westens in der Ukraine. So nehme ich ihn wahr. Er spielt das alte Schauspiel weiter, er ist Schauspieler und das ist seine Rolle, die er da spielt. Er hat diejenigen, die ihn schützen, die sich vor ihn stellen, ihn verteidigen, Informationen unterdrücken und auch nicht skandalisieren. Wenn man sieht, wie Zelensky durch die Welt tingelt oder bei Konferenzen, Subkonferenz durch Zoom, bei Konferenzen mitwirkt, das muss ich sagen, ist hochprofessionelle Hollywood-Arbeit, die da betrieben wird. Das hat nichts mit Regierungspolitik zu tun. Er spielt seine Rolle mit einer gewissen Bravour, wie eben für einen ukrainischen Starschauspieler wahrscheinlich üblich. Aber das ist nicht Politik, sondern die Politik wird aus meiner Sicht woanders gemacht und nicht durch ihn.
Nun löst er wahrscheinlich, in Hollywood wird ja zurzeit gestreikt, die Schauspielergewerkschaft hat zum Streik aufgerufen, die Regisseure, na gut, dann hat er die Rolle übernommen. Wenn wir jetzt sehen, was unsere Energieversorgung angeht, wenn wir unsere transatlantischen Beziehungen ansehen, wie einseitig die geworden sind, dass viele deutsche Firmen in Amerika investieren, ihren Sitz in die Vereinigten Staaten verlegen, wenn wir anschauen, dass in Niedersachsen für circa 30 Jahre Flüssiggasvorkommen sind, wir gleichzeitig aber dieses Gas zu horrenden Preisen und sicherlich nicht umweltfreundlich abnehmen. Lassen wir uns von den Amerikanern zu sehr vor den Karren spannen?
Die Amerikaner, die haben aus meiner Sicht die Gunst der Stunde gesehen, um auch Geld zu machen. Die Amerikaner sind natürlich so geschäftstüchtig, dass sie das auch nutzen. Und die Deutschen sind aus meiner Sicht so töricht, naiv, vielleicht auch unwillig und unfähig, dass sie es zulassen. Amerikaner verkauften uns dieses teure Gas. Wir hätten es billiger haben können von den Russen. Die Nord Stream Pipelines sind aus naheliegenden Gründen dann zerstört worden, was zu einer höheren Abhängigkeit vom US-Gas oder von Gas von anderen Quellen uns macht und wir das auch bereitwillig kaufen. Wir lassen zu, dass deutsche Unternehmen hier ausgeschlachtet werden und von ausländischen Unternehmen entweder aufgekauft werden oder die Produktionsstätte ins Ausland verlagert werden. Das spielt keine große politische Rolle, das ist so mein Eindruck. Das nimmt man einfach so hin. Das zeigt die ganze Schwäche, aber auch Unwilligkeit unserer politischen Führung in Deutschland, dass sie das alles so bereitwillig bis zum letzten Schritt mitmachen will.
Ihr Leben war davon geprägt, dass Sie ein gewisses Gespür haben für Analyse, für Gefahrenmomente. Sie haben es jetzt angesprochen, Nord Stream 2. Nun gibt es ja eindeutige Dokumentationen, wie von vornherein von Seiten Biden und von anderen gesagt wurde, Nord Stream 2 wird es nicht geben. Auch hier meine Frage, eine Aufklärung des Tatbestandes scheint nicht besonders viel Interesse zu bestehen.
In der Tat, also ich bin weit davon entfernt zu sagen, hier gibt es eine eindeutige Beweislage. Aber natürlich, wenn man als Kriminalist an eine Sache herangeht, ich sage mal, an eine Tat, kriminelle Tat, da fragt man sich als erstes, wer hat ein Interesse? Wer war am Tatort gewesen? Wer hat vielleicht, wem nutzt das, ja? Und wer hat vielleicht auch schon vorher angekündigt, so etwas zu machen? Und dann wird man bei Nord Stream 2 natürlich nicht auf Nordkorea kommen, auf Burkina Faso oder auf den Vatikan. Und auch ein Putin kommt da nicht vor, sondern da kommen unsere westlichen Freunde in Betracht. So, aber das muss ausermittelt werden, das muss aufgeklärt werden. Mein Eindruck ist, dass unsere Bundesregierung unter Olaf Scholz, unter einem Habeck und einer Frau Baerbock überhaupt gar kein Interesse haben, das aufzuklären. Sondern mit daran wirken, dass diese Aufklärung verzögert oder verschleiert wird. Und das ist nicht im nationalen deutschen Interesse, in unserem Interesse, und ich denke auch im Interesse eines Großteils des amerikanischen Volkes, das gerade nicht diese beiden Leute gewählt hat, ist es, dass hier Aufklärung besteht, Offenheit besteht und klargestellt wird, wer ist der Täter, wer haftet dafür, und wer zahlt nachher die Zeche.
Bei all dieser Bestandsaufnahme, bei der Analyse, die wir jetzt hatten, zum einen über die CDU, zum anderen über die Weltpolitik, über die Situation, was die Wirtschaft angeht, die innere Sicherheit, hätten Sie die Hoffnung, dass bei einer Neuwahl eine CDU-CSU als federführend etwas ändern würde in diesem Land? Oder würde man sagen, Moment, so viel Änderung beziehungsweise so andere Betrachtungsweisen wären da gar nicht gegeben?
Naja, also die Diskussion um die Brandmauer gegenüber der AfD hat ja auch deutlich gemacht, dass die derzeitige CDU-Parteiführung ja gar nicht willens ist, mit anderen Parteien als linken Parteien zusammenzuarbeiten. Mir wurde das auch deutlich nach der Landtagswahl in Bremen, wo nicht die AfD in den Verordnetenversammlungen von Bremen und Bremerhaven gewählt wurde, sondern Bürger in Wut bzw. Bündnis Deutschland. Und auch da von CDU-Seite gesagt wurde, man redet nicht mit diesen Leuten. So, und das führt mich zu der Schlussfolgerung, dass wenn die CDU nur noch bereit ist, mit denen auf der eigenen Seite der Brandmauer zu reden und Koalition zu bilden, dann ist es nur noch die SPD oder die Grünen oder wie Mike Moring jetzt in Thüringen ja angedeutet hat, möglicherweise noch die Partei Die Linke. Aber wenn die Bürger sagen, sie wollen nicht diese Politik, sie wollen nicht, dass die Grünen, dass die Klimasekte mit am Kabinettstisch sitzt, dann werden sie im Zweifel nicht mehr die CDU wählen, weil sie wissen, wer CDU wählt, bekommt Grüne oder SPD und Linke. Darüber muss sich die CDU im Klaren sein, wenn sie überhaupt noch antreten will bei Landtagswahlen im Osten, dass die Bürger jedenfalls nicht so blöde sind zu erkennen, eine CDU, die nur noch bereit ist, mit linken Parteien, vor allem mit den Grünen, zu koalieren, wird nicht mehr die Unterstützung der Bevölkerung bekommen. Das ist schade für die CDU, wo ich immer noch Mitglied bin, aber das ist die Realität. Und dann wird die CDU den Weg gehen, die Democratia Christiana gegangen ist, dass die Menschen sich sagen, wir wählen dann nicht mehr die Kopie, sondern dann, wenn wir Grün wählen, dann wählen wir das grüne Original oder wir werden eine Partei wählen, die jedenfalls dafür sorgt, dass die Grünen unter keinen Umständen am Kabinettstisch sitzen. Und das mag vielleicht die AfD sein oder eine neue Partei, die noch zu gründen sein wird, die jedenfalls die Interessen dieser Menschen, das ist eine große, große Gruppe, denke ich mir, die Interessen dieser Menschen vertritt, die sagt, wir sind nach allen Seiten zum Reden und zum Verhandeln und auch zum Zusammenarbeiten bereit.
Herr Maaßen, Ihre Worte machen neugierig. Sie sind Vorsitzender der Werteunion. Wo geht der Weg der Werteunion hin? Kann man eine Deutung vornehmen, dass Sie auch in diese Richtung denken, zu sagen, Moment, es braucht eine neue politische Kraft, die die AfD nicht ausschließt, sondern dass man miteinander redet? Denn das bürgerliche Lager hätte bereits heute die Mehrheit, würde man sich hier nicht verschließen und eine Brandmauer ziehen. Wo geht der Weg der Werteunion hin?
Der Weg der Werteunion geht in, haben wir oder wir haben im letzten Januar bei unserer Mitgliederversammlung schon eine Weichenstellung betrieben, nämlich dass wir ein Verein im vorpolitischen Raum sind, der sich nicht mehr auf die CDU konzentriert. Wir haben die Werteunion auch geöffnet für Nichtmitglieder. Weil wir der Auffassung sind, über viele Jahre haben wir Liebesbekundungen gegenüber der CDU-Parteiführung abgegeben, die nicht erwidert wurden. Im Gegenteil, man hat uns behandelt wie ein Hund, getreten wie ein Hund, wie man eigentlich keinen Hund behandeln dürfte, um es korrekt zu sagen. Man hat uns aus Reihen der Parteiführung als Krebsgeschwür bezeichnet, das rausgeschnitten werden müsse. Und so geht man nicht mit Mitgliedern der eigenen Partei um und schon gar nicht mit Mitgliedern, die sich richtig dafür eingesetzt haben. Kurzum, wissen Sie, wenn man permanent so behandelt wird, wie man noch nicht mal einen Hund behandelt, dann braucht man auch keine Liebesbekundung mehr zu zeigen. Und wenn man dann noch sieht, dass die CDU permanent mit den Grünen herummacht, aus meiner und unserer Sicht der Feind der Freiheit, der Feind des Bürgertums, der Zerstörer von Marktwirtschaft, von Sprache und von Kultur. Wenn die CDU immer so weitermacht, wie gesagt, geht sie den Weg der Demokratia Christiana. Wir werden sie da nicht mehr aufhalten. Das ist deren Weg und wir gehen unseren Weg. Und ich warne auch die CDU, immer weiter zu eskalieren und zu sagen, wer in der CDU ist, darf nicht in der Werteunion sein und umgekehrt. Wir sind ein unabhängiger Verein, genauso wie der ADAC, und wir verbieten uns Einmischungen in unsere inneren Angelegenheiten von der CDU. Wir werden unseren Weg gehen und ich glaube, wir werden erfolgreich sein, weil wir sehen, dass sehr, sehr viele Leute unsere Position vertreten. Und ich glaube, wir werden auch sehr erfolgreich sein.
Ihre Worte sind sehr deutlich. Zum Schluss unseres Podcasts. Es gibt einen Beisitzer, den Michael Kur, Mike Kur, eines der größten Sicherheitsunternehmen in Deutschland. Mike Kur ist sehr rührig, was seine Veröffentlichung angeht. Er hat unlängst veröffentlicht, die CDU hat nur noch eine Chance, wenn sie mit der AfD hier koaliert und Vorschläge nicht mehr ablehnt und die Brandmauer fällt. Er ist Beisitzer der Werteunion. Teilen Sie seine Ansicht?
Also Mike Kur vertritt seine eigenen Ansichten, das ist nicht die Ansicht des Vorstandes der Werteunion. Wir stehen nach wie vor noch zu dem Beschluss des Bundesparteitages darüber, dass keine Zusammenarbeit mit der AfD stattfindet, wobei ich immer sage, reden ja auch durchaus kooperieren, aber wir halten diesen Beschluss dieses Bundesparteitages ein, der allerdings, wie ich vorhin auch schon sagte, nicht von der Ewigkeitsgarantie umfasst ist und es auch genügend Bestrebungen gibt, diesen Beschluss wieder fallen zu lassen. Wie gesagt, ich schätze Mike Kur sehr. Er ist ein hochengagierter, politisch denkender Mensch, aber es ist seine Auffassung.
Herr Maaßen, ich bedanke mich für das Interview, bedanke mich bei Ihnen, liebe Zuhörer, für Ihre Aufmerksamkeit und sage bis zum nächsten Mal. Danke, Herr Maaßen.
Sehr gerne, Herr Weber.
Liebe Zuhörer, ohne Sie wäre unsere Arbeit nicht möglich. Alle Informationen zu unserer Kontoverbindung finden Sie im Begleittext. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. Weitere Beiträge von Peter Weber und Hallo Meinung finden Sie in den sozialen Medien wie zum Beispiel YouTube und Facebook.